Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Um diese Themen geht es in unserer heutigen Sendung. Vor 100 Jahren in Dresden, im September 1919, fand der erste evangelische Kirchentag statt. Dort trauerte die evangelische Elite ums Deutsche Kaiserreich und wollte protestantisches Bollwerk gegen die Demokratie sein. Heute auf deutschen Reiterhöfen und im Tattoo-Studio die evangelische Fresh X-Bewegung. Sie will mit neuen Gemeindeformen und Projekten die Angebote der traditionellen evangelischen Kirche ergänzen. Und Auf das Leben, ein koscherer Supermarkt in Düsseldorf. Fleisch, Milch und Fisch sind streng voneinander getrennt. Bei den deutschen evangelischen Kirchentagen der jüngsten Vergangenheit kamen Zehntausende von evangelischen Besuchern aus verschiedenen Bevölkerungsschichten zusammen, so wie zuletzt im Juni in Dortmund. Das sah beim ersten evangelischen Kirchentag vor 100 Jahren in Dresden noch ganz anders aus. Da traf sich Anfang September 1919 eine kleine evangelische Elite. Sie trauerte um das Ende des Deutschen Kaiserreichs, denn sie misstraute der Weimarer Republik und ihrer Haltung gegenüber der Religion. Die bestimmende evangelische Meinung war damals konservativ bis reaktionär. Christian Röther blickt zurück auf diesen Anfang der evangelischen Kirchentagstradition.
Die Herrlichkeit des Deutschen Kaiserreiches. Der Traum unserer Väter. Der Stolz jedes Deutschen ist dahin.
Reinhard Möller ist Kirchenjurist und glühender Monarchist. Mit diesen Worten eröffnet er den Deutschen Evangelischen Kirchentag 1919.
Wir können nicht anders, als hier feierlich zu bezeugen, welcher reiche Segen von den bisherigen engen Zusammenhängen von Staat und Kirche auf beide ausgegangen ist, auf den Staat und die Kirche und durch beide auf Volk und Vaterland.
Worte wie auf einer Beerdigung. Möller trauert um das Deutsche Kaiserreich und um dessen Pakt zwischen Krone und Kirche, genauer evangelischer Kirche. Denn mit diesem Pakt ist es nun vorbei in der Weimarer Republik, die Staat und Religion stärker trennt. Das zwingt die evangelische Kirche, sich neu zu organisieren. Deshalb trifft sie sich Anfang September 1919 in Dresden.
Die evangelischen Landeskirchen waren zum ersten Mal selbstständig, genossen diese Situation auch, aber sahen sich auch einem Staat konfrontiert, von dem sie nicht wussten, wie weit sie hier weiterhin privilegiert werden oder nicht.
Der evangelische Theologe Daniel Bormuth. Er ist Pfarrer in Nordhessen und hat in seiner Doktorarbeit die evangelischen Kirchentage der Weimarer Republik aufgearbeitet.
Man ahnte Schlimmes und deswegen war der Impuls stark, sich zusammenzuschließen, ein einheitliches Bollwerk, wie man es nannte, zu bilden.
Ein protestantisches Bollwerk. Oder wie Kirchenjurist Möller damals auch sagte, eine evangelische Einheitsfront. Wogegen? Gegen die junge Demokratie.
Der neue Weimarer Staat war ja religionsneutral. Von evangelischer Seite war man manchmal geneigt zu sagen religionslos. Und bis dahin war es kein weiter Schritt mehr zu sagen religionsfeindlich. Was aber mit der Realität, zumindest der Verfassungsrealität, nicht gedeckt war. Im Gegenteil, Religionsunterricht war ordentliches Lehrfach, es gab große staatliche Garantien. Allerdings, gerade in der Übergangsphase 1918-19, gerade in sozialistisch regierten Landesregierungen, hatten die Kirchen einen schweren Stand.
Das ist ein Grund, warum sich der erste Weimarer Kirchentag in Dresden trifft. Sachsen wird damals von Sozialdemokraten regiert. Und die Kirchenvertreter wollen ein Zeichen setzen gegen die sächsische Kirchenpolitik. 320 Abgeordnete sind nach Dresden gekommen, darunter auch 29 Frauen. Vor allem aber Pfarrer, Kirchenbeamte, Oberstudienräte, Professoren, Fabrikbesitzer, also das protestantische Establishment. Von der Kirchenbasis keine Spur. Dabei hatte man extra auch ein paar Arbeiter eingeladen. Schlosser, Monteur, Lokführer. Die kamen aber nicht, hat Daniel Bormuth herausgefunden.
Bezeichnen vielleicht auch für die Entfremdung zwischen protestantischer Kirche und Arbeiterschaft, dass da niemand anwesend war. Auch vielleicht bezeichnen, dass die Partei, die maßgeblich die Rechte der Arbeiter vertrat, die Sozialdemokratische Partei, 1919 immerhin stärkste Partei in der Weimarer Republik, dass da kein Vertreter dieser Partei eingeladen war oder erschien.
Herz und Herz vereint zusammen, singt der Dresdner Kirchentag. So einträchtig geht es aber beileibe nicht zu. Zwar ist der Kirchentag geprägt von nationalgesinnten Konservativen. Es sind aber auch wenige liberale Theologen dabei. Und die kritisieren zum Beispiel das Fehlen der Arbeiterschaft. Martin Rade meint, die evangelische Kirche drohe zu einer Sekte des Bürgerlichen zu verkommen. Ernst Troeltsch spricht von einer Burg geistiger Gegenrevolution. Und Arthur Titius hält eine pazifistische Rede.
Wir, deren Waffen die ganze Welt in Schranken hielten, sollen lernen, waffenlos durch eine waffenstarrende Welt zu gehen. Wir wollen, weil Gott es jetzt will, das Ideal der Militärmacht begraben.
Allerdings wurde diese Rede niedergezischt, so heißt es jedenfalls im Protokoll. Also er war eher eine Einzelmeinung, der Mainstream ging in eine andere Richtung.
Der Mainstream wünschte sich zurück ins Kaiserreich. Nach Dresden folgen in der Weimarer Zeit noch 4 weitere evangelische Kirchentage. Auf denen nehmen die reaktionären Tendenzen zwar ab und es zeigt sich eine vorsichtige Annäherung an die Demokratie. Aber, sagt der evangelische Theologe Daniel Bormuth,
es gab durchgängig für die Mehrheit auch der am Kirchentag vertretenen Protestanten ein Unbehagen an der Republik.
Ein Unbehagen, das schon bald dazu beiträgt, das protestantische Milieu empfänglich zu machen für die Propaganda der Nationalsozialisten.
Man wollte in Hitler denjenigen sehen, an dessen Seite die Kirche wieder zu neuer Stärke findet.
Aus der Treue zum Kaiser wird die Hoffnung auf den Führer. Tendenzen, die sich schon auf dem ersten deutschen evangelischen Kirchentag erkennen lassen, 1919 in Dresden. Damals haben viele einflussreiche Protestanten also nicht nur das Kaiserreich betrauert, sondern in gewisser Weise auch schon damit begonnen, die junge Demokratie gleich wieder zu beerdigen.
Vor 100 Jahren fand der erste deutsche evangelische Kirchentag in Dresden statt. Christian Röther schaute zurück. Seit Jahrzehnten verzeichnen die traditionellen christlichen Kirchen in Deutschland einen Schwund an Mitgliedern. Heute sind nur noch etwas mehr als die Hälfte aller Deutschen entweder Mitglied in der katholischen oder in der evangelischen Kirche. Denn viele Menschen finden in den traditionellen christlichen Kirchen keine religiöse Heimat mehr. Die Fresh X oder Fresh Expressions Bewegung versucht, diese Menschen zu erreichen. Dabei handelt es sich um eine Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche. Sie bietet mit kirchlichen Projekten und mit neuen Gemeindeformen eine Alternative zu den Angeboten der traditionellen evangelischen Kirche. Bettina von Clausewitz hat mit Fresh Ex-Mitgliedern gesprochen.
Kirche, so wie sie jetzt ist, kann und darf so nicht bleiben. Ich will aber nicht alles, was da ist, abschaffen, sondern mein Ansatz ist, es braucht Ergänzung dessen, was da ist.
Wir sprechen von einem riesigen Umbau, von einer großen Verwandlung, in der wir uns gerade befinden. Und diese Verwandlung geht von einer Volkskirche hin zu einer Minderheitenkirche, die sich aber neu in der Gesellschaft plausibel machen muss.
Nur wenn die Kirchen sich verändern, haben sie eine Zukunft. Davon sind viele Engagierte überzeugt. Denn immer mehr Menschen kehren den beiden großen christlichen Kirchen den Rücken. Gottesdienste sind nur spärlich besucht und viele sagen, das ist nicht meine Welt. Sie ist irrelevant für meinen Alltag.
Unverkennbar ist aber auch, die Sehnsucht nach Spiritualität ist lebendig geblieben. Ein Anknüpfungspunkt für Christinnen und Christen, die auch für sich selbst nach zeitgemäßen Formen von Gemeinde suchen. Fresh X, Fresh Expressions of Church. Frische Ausdrucksformen von Kirche lautet das aus England eingeführte Zauberwort einer bundesweiten Erneuerungsbewegung.
Sie sollten ganz stark auf einen Kontext bezogen sein und dort auch verwurzelt sein. Also nicht kommt ihr doch bitte zu mir, sondern wir verpflanzen uns selbst in einen Kontext. Sie sollten missional sein, das heißt sich als Sendung nach außen verstehen. Sie sollten gemeindebildend sein, nicht einfach nur Brücken und in der Hoffnung, dann sitzen sie doch bald hoffentlich alle sonntags morgens um 10 bei uns im Gottesdienst. Und sie sollten lebensverändernd sein, das heißt Menschen tatsächlich einen sehr persönlichen Zugang zum Glauben und zum Evangelium eröffnen.
4 Kriterien für Fresh Eggs-Gemeinden, die Michael Herbst hier referiert. Eine Bewegung, die aus Großbritannien kommt. Herbst ist Theologieprofessor im mecklenburgischen Greifswald und Direktor des dortigen Evangelischen Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung. Natürlich ist er in erster Linie nüchterner Wissenschaftler, der unter anderem die Chancen von Fresh Eggs-Gemeinden für die Zukunft der Kirche auslotet. Trotzdem ist in seinen Antworten auch persönliches Engagement zu spüren, angesichts dessen, was er als kirchliche Krise versteht.
Ich glaube, dass die größte Gefährdung wäre, dass wir entweder völlig aggressiv auf das reagieren, was in der Kultur passiert, oder uns komplett zurücknehmen und sagen, dann müssen wir eben ganz still und leise sein. Diese innere Verunsicherung, die empfinde ich als sehr massiv. Missionarisch ist eines der verbranntesten Wörter, wenn es um Religiöses geht. In anderen Bereichen sprechen wir ganz selbstverständlich davon, dass ein Unternehmen eine Mission habe, also eine Sendung, einen Auftrag. Jede Religion hat eine Neigung dazu, anderen von dem zu erzählen, was mein Leben im Innersten trägt und hält. Und wenn uns das verloren geht, dann haben wir uns selbst aufgegeben.
Szenenwechsel. Vom akademischen Diskurs direkt auf den Reiterhof. Hier in Hünxe am Niederrhein hat die Inhaberin eines Therapie- und Reitzentrums das christliche Reiterprojekt CRISP gegründet. Für Menschen wie sie selbst, die sonntagmorgens am liebsten mit ihren Pferden draußen sind. Im Sattel auf Wald- und Wiesenwegen oder bei einem gemütlichen Church-Brunch in der offenen Scheune, so wie heute. Kirchenfrühstück an Bierzelttischen mit anderen Pferdemenschen. Die Füße im Stroh, die Stalltüren ringsum offen. Mit dabei der Essener Softwareentwickler Ben und die Pferdebesitzerin Tina.
Es ist weniger eine Gemeinde für mich, so im klassischen Sinne, als einfach ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Dass es weniger um Religion geht, um irgendwelche Formen, sondern dass wir Menschen hier hinkommen, dass sie dann was mitnehmen nach Hause. Es ist irgendwie so lebensnah. Die Natur, die Tiere, die Sonne.
Ich habe versucht, meine 2 Leidenschaften miteinander zu kombinieren. Einmal meine Leidenschaft fürs Reiten und meine Leidenschaft für Gott oder für Jesus. Ich glaube, viele Leute haben auch gar keine Vorstellung mehr davon, dass man auch losgelöst von Kirche oder auch dem Kirchenschiff überhaupt über Gott reden kann. Dass das im Alltag eine Rolle spielt und nicht nur sonntags in der Kirche.
Genau das ist das Anliegen von Sabine Budde-Hegmann. 2011 hat sie das überkonfessionelle christliche Reiterprojekt gegründet. Mit der etwas sperrigen Abkürzung crisp.nrw. Und doch ist es keine Kopfgeburt. Denn die 62-Jährige hat langjährige Erfahrung als Reitlehrerin und Therapeutin. Unter anderem für das sogenannte pferdegestützte Coaching.
Ich reite ja nun schon ewig und 3 Tage. Und irgendwie habe ich das selber gespürt, dass es da eine Verbindung gibt. Zum Beispiel, dass Pferde derartig gut spiegeln oder ein Gefühl haben für uns. Das hat mir selbst oft so gut getan. Und irgendwann bin ich Christ geworden, oder weiß ich nicht, war ich so ungefähr 25. Ab da habe ich das gespürt, dass das zusammen ist. Ja, dass Pferde einem sowas geben wie Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Unvoreingenommenheit. Und ich habe das angefangen, auf Gott zu übertragen, der mit mir genauso umgeht. Ich hoffe, mit allen anderen auch.
Religiöse Erfahrungen im Alltag machen. Behutsame Glaubensvermittlung, die aus der eigenen Erfahrung kommt und nicht abstrakt ist wie aus Lehrbüchern. Das sind typische Merkmale für die jungen, innovativen Fresh Eggs-Gemeinden überall in Deutschland. Sei es beim Stadtteiltreffpunkt im Plattenbau, bei Heavy-Metal-Musik im Tattoo-Studio oder bei charismatischen Gottesdiensten im Kino.
Bundesweit gibt es nach Schätzungen des Fresh Eggs-Netzwerks mit Sitz in Berlin bis zu 130 Projekte und Initiativen, jede ein Experimentierfeld mit eigenem Charakter. Allen gemeinsam aber ist das Anliegen, neue zeitgemäße Formen für Glaube und Gemeinschaft zu finden. Waren nach dem Zweiten Weltkrieg noch weit über 90% der deutschen Kirchenmitglied, so sind es heute nur noch 55%. Tendenz fallend. Protestanten 26,6% und Katholiken 28,6% sind etwa gleich stark. Die größte Gruppe jedoch sind die Konfessionslosen mit gut 37%. Vor diesem Hintergrund hat der Evangelische Kirchenkreis Essen 2016 ein dreijähriges Fresh-Ex-Projekt für junge Kreative gestartet. Das Raumschiff Ruhr, mitten in der City.
Es gibt ganz viele punktuelle Begegnungen. Es gibt Menschen, mit denen habe ich nur eine Nacht oder einen Abend hier diskutiert. Das ist viel häufiger, dass wir kurzzeitig im Leben von Menschen irgendwie ein manchmal wertvoller Ort werden können.
Das Raumschiff Ruhr ist der etwas andere Arbeitsplatz der evangelischen Pfarrerin Becky John Klug. Eins von vielen Fresh-Ex-Projekten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Darunter etwa 20% im Rahmen der offiziellen Kirche. Also gestartet von Kirchenkreisen, Landeskirchen oder auch Bistümern. Die ökumenische Initiative Kirche hoch 2 in Hannover und Hildesheim etwa. Die Erprobungsräume in Mitteldeutschland oder die Kirche für Morgen in Württemberg.
Daneben gehören viele kleine, unabhängige, oft aus dem freikirchlichen Kontext kommende Initiativen zur Szene, die sich gerne auch Pionierbewegung nennt. Spielwiese oder Konkurrenz für die traditionellen Kirchen? Es scheint von allem etwas zu sein.
Eine der größten Gefahren ist sicherlich eine gegenseitige Abstoßung. Dass Kirchengemeinden sagen, ihr seid ja nicht richtig Kirche, weil ihr habt zum Beispiel sonntags morgens keinen Gottesdienst und keine Talare und was weiß ich. Und dass die Fresh Expressions ihrerseits sagen, naja, das ist Kirche, wie sie früher war und das haben wir eigentlich hinter uns, wir wissen, wie es in die Zukunft geht. Die eigentliche Pointe ist Mixed Economy. Sie sagt, wenn wir in die Zukunft gehen wollen, brauchen wir eine bunte Mischung von verschiedenen Formen gemeindlicher Selbstorganisation. Da sind die klassischen, traditionellen Kirchengemeinden und da sind diese etwas wilden, neuen Formen als Fresh Expressions. Und die Mischung aus ihnen und die Kooperation miteinander ist das eigentliche Geheimnis hinter dieser Idee.
An der Theologischen Fakultät in Greifswald bietet Professor Michael Herbst mittlerweile das Studienprogramm Fresh Expressions and Mixed Economy Church an. Die Bewegung formiert sich. Auch in dem 2017 gegründeten ökumenischen Fresh-Ex-Netzwerk, ein Verein, dessen Träger vor allem Landeskirchen und große Verbände wie der CVJM sind. Hier sind viele, aber längst nicht alle der über 100 Projekte zu finden.
Unterdessen ist bei Pfarrerin Becky John Klug zum Ende der dreijährigen Projektzeit eine gewisse Ernüchterung eingetreten.
Das Raumschiff wird nicht Spielwiese genannt, aber es wird genannt als ein Labor. Was ich auch in den Gesprächen mit den jungen Erwachsenen gerade merke, wenn wir uns Zukunftsfragen stellen, ist, ja, wir haben keine Stimme auf der Synode. Wir kommen nirgendwo vor. Wir sind nicht Teil der Kirche aktuell, wenn man das mal sich strukturell anguckt. Wir sind ein Projekt der Kirche. Und ob die Kirche sich dadurch verändern lässt und uns als Ergänzung ernst nimmt, das steht noch voll auf dem anderen Blatt. Mein persönlicher Anspruch ist das, eben keine Projekte zu machen, sondern die Kirche zu verändern.
Fresh Ex, eine junge Erneuerungsbewegung innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland. Bettina von Clausewitz hat mit Vertretern der Bewegung gesprochen. Seit dem späten Mittelalter leben in Düsseldorf Juden. Der jüdische Dichter Heinrich Heine stammte aus der Stadt. Auch der bekannte liberale Rabbiner Leo Beck hat dort für einige Jahre gelebt. Ebenso wie der jüdische Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Heute ist die jüdische Gemeinde in Düsseldorf mit rund 7000 Mitgliedern die drittgrößte in Deutschland. Ein Teil davon lebt nach orthodoxen Vorstellungen und hält sich an die jüdischen Speisegesetze. Was bislang nicht immer ganz einfach war, denn entsprechende Lebensmittel waren in Düsseldorf kaum erhältlich. Doch das hat sich seit einiger Zeit geändert. Jetzt gibt's einen Supermarkt, in dem ein orthodoxer Jude koscheres Fleisch, Fisch, Milchprodukte und vieles mehr verkauft. Annalena Meinheit hat sich dort umgesehen.
Freitagmittag wird es voll im koscheren Supermarkt Lechheim. Dann kaufen viele Fischer Bad ein. Der siebte Tag, der am Freitagabend beginnt. Peter Neumann-Reisel holt Lebensmittel.
Für Schabbat, halt das Schabbatbrot, Kiddushwein und diese ganzen Sachen kaufen wir hier. Wir ernähren uns koscher, wir sind eine jüdische Familie, möchten gerne unsere Kinder im jüdischen Glauben erziehen. Das ist hier mit die einzige Möglichkeit in Düsseldorf, koschere Lebensmittel einzukaufen.
Das Geschäft sieht aus wie ein Tante-Emma-Laden von früher. 5, 6 Regalreihen, mehr nicht. Die Auswahl ist trotzdem reichlich. Fleisch, Fisch, Hummus und viele israelische Lebensmittel gibt es zu kaufen. Der Besitzer hat Angst um die Sicherheit des Ladens und will nur seinen Vornamen nennen. Mendel heißt er. Er selbst lebt koscher. Oft sei es schwierig, an die richtigen Lebensmittel zu kommen.
Früher war es sehr schwer, aber da ich mich so mit koscher Lebensmitteln jetzt beschäftige, also das ist einfacher geworden. Wenn ich das einfach habe, ich versuche für die Menschen das auch einfacher zu machen, damit die kein Defizit fühlen. Also wir versuchen diese Möglichkeit zu geben, dass die Menschen ohne Stress an die koscher Lebensmittel kommen.
Viele Juden, die koscher leben, mussten sonst immer nach Belgien fahren oder haben sich ihre Lebensmittel im Internet bestellt. Esther Amos kennt das Problem nur zu gut. Grundnahrungsmittel wie Gemüse, Obst, Mehl und Reis bekommt sie in jedem Supermarkt. Aber bei Fleisch wird es dann schon etwas schwieriger. Oft lauert das Unkoschere, wo man es nicht vermutet. Handelsübliche Creme fraiche kann Gelatine enthalten, verstößt mithin gegen die jüdische Trennung von Milch- und Fleischprodukten und zahlreiche andere Regeln.
Ich habe angefangen, komplett koscher zu leben, noch bevor dieser Supermarkt existiert hat. Und das war sehr schwer. Und deshalb, als der Laden aufgemacht hat, war das wow. Das erleichtert mein Leben sehr, weil sonst mussten wir nach Antwerpen fahren.
Im koscheren Laden Nechaim findet sie fast alles. Trotz der strengen jüdischen Gesetze kann Mendel fleischige und auch milchige Speisen anbieten. In koscheren Küchen werden sie getrennt.
Wir verkaufen nur verpackte Lebensmittel, nur verpacktes Fleisch, verpackte Joghurt. Das kann nebeneinander stehen. Aber wir trennen sowieso die Regale. Wir haben so milchige Regale, wo nur milchige Lebensmittel stehen. Und fleischige Regale, so, wo Würste, Würstchen und verschiedene Fleischware auch stehen. Nach jüdischem Gesetz, wir müssen trennen, Fleisch und Milch. Bei verpackten Sachen, das ist natürlich so ein bisschen einfacher. Das mischt sich nicht.
Alle Lebensmittel haben einen speziellen Koscherstempel auf der Verpackung. Bei Geflügel und Rindfleisch zeigt er an, dass ein koscherer Schlachter die Tiere unter Aufsicht eines Rabbiners geschächtet hat. Die Kunden kommen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Manchmal besuchen auch jüdische Touristen aus Amerika den Laden. Sie leben orthodox und suchen auch unterwegs koschere Lebensmittel, erzählt eine Mitarbeiterin.
Wir sind dann sehr flexibel. Wir bleiben dann immer etwas länger auf, weil natürlich die Menschen, welche abhängig sind, wir verstehen die Problematik. Wir können sozusagen uns anpassen, das ist gar kein Problem. Wir tun, was wir können.
Nicht alle Kunden, die hier einkaufen, leben im Alltag koscher. Ein Kaffee mit Milch nach einem fleischigen Essen kommt schon mal vor. Aber kurz vor Feiertagen schauen fast alle mal vorbei. Manchmal auch, um einfach nur einen Kaffee mit Mitgliedern aus der Gemeinde zu trinken. Dafür gibt es im Supermarkt extra eine kleine Kaffeeecke. Die gefällt besonders Kundin Paola Kohn.
Jeder kennt hier fast jeden. Wenn man sich nicht kennt, kommt man trotzdem ins Gespräch, egal in welcher Sprache. Also ist eigentlich sehr angenehm. Man hat hier immer ein offenes Ohr, kriegt man immer schnell mal zwischendurch Kaffee, erzähl mal, was gibt's so Neues. Also ist eigentlich auch das Miteinander auch wichtig.
Der Name des Supermarkts leitet sich übrigens von einem jüdischen Trinkspruch ab. Lechaim heißt auf das Leben. Apropos, auch israelische Weine gibt es hier, jede Menge sogar.
Unsere Vielfalt an süßen Weinen für Schabes, für Freitagabend und für Samstagfrüh ist sehr groß. Unter anderem haben wir auch sehr, sehr gute Weine aus Israel, welche beliebt sind bei deutschen Kunden. Sie sind ganz fruchtig. Kunde liebt das einfach, Wein zu kaufen bei uns.
Der Supermarkt Lechaim ist von Montag bis Freitag geöffnet. Und wer seine Kippa für das Gebet in der Synagoge nebenan vergessen hat, findet sogar die in den Regalen.
Auf das Leben, so heißt der koschere Supermarkt in Düsseldorf. Dort hat sich Annalena Meinheit umgeschaut. Damit ist unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Andreas Mein, ich heiße Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde, da geht es bei Christian Flotow um Hals-Nasen-Ohrenmedizin, wenn die Nebenhöhlen Ärger machen.